Eine Gemeinde, so jede Gemeinde hat eine Gemeindevision. Und ich bin persönlich überzeugt, dass eine Gemeindevision sollte größer sein im Sinne von, dass wir aus unserer menschlichen Kraft das nicht erreichen können ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Kraft und seine Salbung. Und wir sehen, dass diese letzte Woche haben wir so zwei Heilungsgottesdienste erlebt und das habe ich gut gefunden. Ich bin so immer mehr überzeugt, dass Gott hier in dieser Gemeinde Zeichen und Wunder und Heilungen und Befreiungen machen will, dass er das machen will. Ich weiß, dass es gibt Dinge, zum Beispiel von diesen zwei Heilungsgottesdienste, die vielleicht für einige von euch so ein bisschen so, keine Ahnung. Und ich möchte das einfach nur das besprechen und zu sagen, hey, ich bin dankbar für was Gott an diese zwei Abende gemacht hat. Heilungen würde stattgefunden. Natürlich. Es gibt verschiedene Kulturen und Stile. Und es gibt Dinge, die ich okay gemerkt habe, okay, zum Beispiel mit der Übergewichtsthema oder mit dieser Falten, das würde ich so vielleicht nicht so hoch auf meiner Prioritätliste setzen, wenn es um Heilung geht. Aber das Coole ist dass im Reich Gottes ist, Gott hat was Schönes in jeden Kultur hineingelegt hat. Der, und das ist, wir können wirklich daraus lernen von dieser koreanischen Kultur. Und ich wollte das einfach nur sagen, weil ich glaube für mich persönlich, ich würde so andere Dinge so in einer Heilungsgottesdienst gestalten. Aber Hauptsache ist, dass Leute sind gekommen, die hungrig waren. Und dass Jesus verherrlicht worden und dass wir Heilung erlebt. Und ich glaube, das ist ein Aufbruch wirklich für was dazu kommen wird. Und genau. Wenn du Schwierigkeiten mit solchen Themen, dann vielleicht musst du irgendwo anders gehen. Weil das ist so, was ich in der Bibel sehe, dass ich wirklich sage, okay, der Kraft Gottes. Jüngerschaft, Mission, Gemeinschaft, Kraft des Heiligen Geistes. So. Das ist, müssen ich sehne mich nach dieser Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr. Ich will das mehr und mehr hier in dieser Gemeinde sehen. Nur so, das zu sagen. Genau, okay, so. Heute Morgen ist meine letzte Predigt in dieser Predigt-Series von Gnade. Gnade Teil 3, befreit von toten Werken. Wenn du deine Bibel dabei hast, du könntest zum Hebräer 9, 11 bis 14 aufschlagen. Ich lese das kurz vor. Als aber Christus als hoher Priester der guten Dinge, die gekommen sind, erschien, dann durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, ging er ein für allemal in die heiligen Stätten hinein, nicht durch das Blut von Ziegen und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut und sicherte so eine ewige Erlösung. Denn wenn schon das Blut von Ziegen und Stieren und die Besprengung der Unreinen mit der Asche einer Kuh zur Reinigung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich durch den ewigen Geist ohne Makel Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Auf unserer Reise durch die Botschaft der Gnade haben wir bereits einige kraftvolle Wahrheiten erkundigt. In Teil 1 haben wir gesehen, wie Gott uns durch den Glauben für gerecht erklärt hat. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. In 2. Korinther 5, 21. Wir haben gelernt, dass Gottes Annahme uns gegenüber nicht auf unsere Leistungen beruht, sondern auf dem vollbrachten Werk Christi. In Teil 2 haben wir gefragt, was ist mit der Sünde? Wenn Gott uns ohnehin für gerecht erklärt, spielt es dann eine Rolle, wie wir leben? Wir haben uns mit Römer 6 beschäftigt und wir haben festgestellt, dass die Gnade uns nicht zur Sünde freistellt, sie befreit uns von der Sünde. Wir sind für die Sünde tot und für Gott lebendig. Und heute stellen wir hier in Teil 3 eine weitere entscheidende Frage. Wenn Gott bereit ist, uns ohnehin als gerecht zu betrachten, müssen wir ihm dann noch dienen? Oftmals können unsere christlichen Werke eine Art Ausgleich dafür sein, dass wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und uns deshalb in Aktivitäten stützen. Wie sieht also die Beziehung zwischen christlichen Aktivitäten und der Botschaft der Gnade aus? Hier wird uns gesagt, dass das Blut Jesu unser Gewissen von toten Werken reinigt. Viele von uns, die einer christlich-evangelikalen Position angehören, halten nichts von toter Religion, oder? Wir wollen das nicht. Aber wir stehen nicht auf äußeres Christentum. Manche Leute sagen das. Ich will keine Religion, so religiöse Geist, ja, Blut, so. Aber um ehrlich zu sein, müssen wir ein bisschen mehr selbstkritischer sein und genauer hinschauen. Denn ich bin seit fast 8 Jahren hier in Europa. Und wenn man nach Europa kommt, man sieht so viele schöne Kirchengebäude, die nicht mehr als Kirche genutzt werden. Einige sind Museen oder Bibliotheken geworden. Kirchen würden geschlossen und das geschieht nicht über Nacht. An einem Tag sind sie lebendig, am nächsten Tag tot. Der Tod schleicht sich langsam ein. Wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn unser Gewissen von toten Werken gereinigt werden soll, was sind dann diese Werke? Lass mich einige offensichtliche Antworten oder Kategorien zu dieser Frage geben. Ein totes Werk ist etwas, das kein Leben in sich hat. Zum Beispiel etwas, das ohne Glauben getan wird. Das Leben in der Gemeinde, nicht nur allgemein, aber auch in unserer Gemeinde, das Leben in der Gemeinde kann leicht zu Routinen werden, die wenig oder gar keinen Glauben erfordert. Leider kann Routine nach und nach das Programm beherrschen. Wir können uns in Aktivitäten, Gottesdiensten, Programmen wiederfinden, die längst ihren Zweck verloren haben. Niemand erinnert sich mehr daran, warum wir sie tun, aber wir tun sie trotzdem. Wir müssen eine Erwartung, eine Hoffnung, einen Glauben haben, denn sonst wird es zu einem toten Werk. Vielleicht haben einige von euch diese Geschichte oder eine ähnliche Geschichte schon mal einmal gehört. So, eine junge Frau fragt einmal ihre Mutter, so, warum sie beim Kochen des Sonntagsessen immer die beiden Enden des Bratens abschneidet und sie oben drauf legt. Ihre Mutter antwortete, dass sie keine Ahnung habe und vermute, dass dies dazu diene, damit der Saft so besser fließen könne. So, sie erzählte ihr, dass ihre Großmutter dies immer so gemacht hatte und vielleicht sollte sie Großmutter fragen. Als sie ihre Großmutter fragte, sah diese ihre Enkelin erstaunt an, so, warum machst du das immer noch? Fragte sie. Ich habe das früher gemacht, als unser Ofen so klein war, dass ich so Fleisch nur so hineinbekommen habe. So, das ist so ähnlich wie in der Gemeinde. Kirchenprogramme können voller Veranstaltungen sein, die längst ihre Designberechtigung verloren haben. Wir gehen Routinen nach, die frei von Glauben und Erwartungen sind. Manchmal halten Kirchen zum Beispiel am Sonntagabend Gospel-Gottesdienste ab, bei denen seit Jahren keine Bekehrungen mehr stattgefunden haben. Ungerechtete Menschen kommen nie dorthin. Es ist offensichtlich, dass dies keine Früchte trägt. Aber danach findet trotzdem der Gottesdienst statt. Uns fehlt die pragmatische Rücksichtlosigkeit, die Jesus an den Tag legte, als er auf den unfruchtbaren Feigenbaum stieß. Was hat er gemacht? Seine Anweisung war einfach und direkt. Haut ihn um. Als die Jünger den Baum verteidigte, räumte Jesus ein, dass er noch so ein Jahr lang gepflegt werden könne, aber wenn er dann immer noch keine Früchte trägt, sollte er gefällt werden. Warum? Weil Jesus hat gesehen, dass er dieser Baum nur Platz weggenommen hat. Der bloße Besuch des Gottesdienstes, der nicht mit Glauben verbunden ist, kann schnell zu einer Totentat werden. Ehrlich, was erwarten wir, wenn wir uns treffen? Was erwarten wir? Was erwarte ich? Was erwartest du? Warum versammeln wir uns? Ist es zu einem Pflicht geworden, die wir erfüllen müssen? Oder gibt es sonst einen anderen Grund? Eine weitere Art von toten Werken, die es zu vermeiden gilt, sind überheblich vollbrachte Werke. Dies lässt sich vielleicht am besten anhand von Josuas Erfahrung in Jericho und den darauf folgenden Ereignissen veranschaulichen. Lass uns das kurz so anschauen. Es geht um die Schlacht um Jericho. Das war so ein berühmter Akt des Glaubens. Josua vertraute ganz auf Gott, befolgte die Anweisungen, die ihm bekommen wurde, marschierte mit seiner Armee um die Stadt herum und stieß den Siegensruf aus. Die Mauern fielen und die Stadt wurde eingenommen. Das war ein phänomenaler Sieg. Und die Frage ist, was geschah als nächstes? Josua erkundigte sich nach der nächsten Stadt. Der Bericht lautet, dass Ai ein so kleiner Ort sei. Eine ganze Armee sei nicht erforderlich. Wenn sie Jericho besiegen können, wäre Ai ein so Kinderspiel. So eine kleine Armee würde entsandt, aber statt einen weiten großen Sieg zu erringen, würden sie kurzerhand besiegt und mit eingezogenen Schranken zurückgeschickt. Josuas Armee wechselte mit einem einzigen Schritt von auf einer Seite der vorherigen Sieg, ein Werk des Glaubens, zu einem Werk zur Überheblichkeit und lernte daraus eine traurige und schmerzhafte Lektion. Und was war die Lektion? Gott war nicht mit ihnen. Es war ein totes Werk. Wir müssen uns auch vor nicht befohlenen Werken hüten. Ein Werk, das nicht von Gott kommt, ist ein totes Werk. Egal wie gut es aussieht. Eine Tür scheint sich zu öffnen oder ein Bedarf stellt sich ein. Jemand sollte einschreiten. Denkst du an ein persönliches Beispiel in deinem Leben? Nicht alle Gelegenheiten für christlichen Dienst sind automatisch für mich oder für dich bestimmt. Schließlich gibt uns Paulus in 1. Korinther 13 eine Liste geistlicher Aktivitäten, die zweifellos tugendhaft erscheinen. Er spricht vom Glauben, der Berge versetzen kann. Er spricht von der Weisheit, alle Geheimnisse zu ergründen, von einer Großzügigkeit, alle seinen Besitz den Armen zu geben. Aber dann fügt er hinzu, dass man all diese Dinge auch ohne Liebe tun kann und dann feststellt, dass sie wertlos sind und man nichts davon hat. Werke, die nicht von Liebe motiviert sind, sind für Gott inakzeptabel. Sie sind bloße religiöse Aktivitäten. So, die Frage logischerweise ist, warum? Warum lassen sich Christen auf tote Werke ein? Unser Eröffnungsvers liefert den Schlüssel dazu. Er spricht davon, dass das Blut Christi unser Gewissen von toten Werken reinigt. Es scheint, dass wir uns sehr auf tote Werke einlassen können, wenn wir kein reines Gewissen haben und uns in der Gnade Gottes unsicher fühlen. Wenn du dich deiner Annahme und deiner Freiheit von Verdammnis nicht sicher bist, wirst du versucht sein, deine Leistung zu steigern, um dich vor Gott oder vor Menschen zu rechtfertigen. Du tust Dinge, damit du dich besser fühlen könntest. Du hast dem Blut Christi nicht erlaubt, dein Gewissen gründlich zu reinigen, damit du weißt, dass es in Gottes Augen gereinigt ist. Infolgedessen bemühst du dich weiterhin, Gefühle des Versagens und dann des Verdammnis abzuschütten. Aber Paulus schrieb in Römer 4, 4-5, dem aber, der arbeitet, wird der Lohn nicht als Gnade angerechnet, sondern als Schuldigkeit. Dem aber, der nicht arbeitet, sondern an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht, wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du dich dieser Wahrheit einmal ganz sicher bist, könntest du deine Freiheit genießen. Du musst anderen nicht beeindrucken. Du musst nicht einmal Gott beeindrucken. Indem du dein ganzes Vertrauen auf Jesus und sein Kreuz setzen, sagst du, dass du jemanden gefunden hast, der Gott bereits für dich beeindruckt hat. Wenn du nicht auf das vollendete Werk am Kreuz verlassen, sondern so zu tun, als könntest du Gottes Anerkennung durch persönliche Leistung verdienen, dann sagst du damit, dass das Kreuz nicht ausreicht. Du musst deine eigenen religiösen Aktivitäten hinzufügen, um sicher zu sein, dass er dich annimmt. Tatsache ist, dass du dem vollendeten Werk Christi nichts hinzufügen könntest. Ich kann gar nichts da hinzufügen, ihr könnt auch nicht. Du musst deine toten Werke bereuen und die Tatsache feiern, dass du vollkommen angenommen bist. Warum? Wegen der Gnade. Wenn dein Gewissen durch das Blut Jesu gereinigt ist, bist du nicht länger anfällig für Gewissensbisse. Du musst zur Ruhe kommen mit der Tatsache, dass Gottes Segen nicht von deiner Leistung abhängt. Ich frage mich, ob ihr jemals aufgrund von Schuldgefühlen in christliche Aktivitäten involviert wurden. Jemand muss es tun. Oder wir brauchen wirklich Hilfe. Wolltest du nicht mitmachen, Hans-Werner? Wir brauchen Hilfe, dringend. Viele Menschen beugen sich der Angst davor, was andere von ihnen denken könnten, und beginnen sich in Aktivitäten zu engagieren, für die sie weder Glauben noch Liebe empfunden. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich das so mehrmals gemacht habe in der Vergangenheit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass du frei bist, Nein zu sagen, in der Gewissheit, dass du vor Gott immer noch gerecht bist und nichts tun müssen, um deine Existenz zu rechtfertigen. Weil die Gnade macht dich, macht mich frei. So, was sind so die nächste Frage dann? Du fragst dich vielleicht, wenn Gnade eine Kirche so sehr durchdringt, dann wird denn überhaupt noch Arbeit geleistet? Werden die Menschen ihre herrliche Freiheit so sehr feiern, dass sie nie wieder daran denken, gute Werke zu tun? Werden sie, nachdem sie die Gnade Gottes entdeckt haben, für den Rest ihres Lebens zu untätigen Christen, wie mein Homeboy hier auf dem Sofa? Bei der Beantwortung dieser Frage möchte ich euch an unseren einleitenden Vers erinnern. Das Blut Jesu reinigt ihr Gewissen von toten Werken, damit sie dem lebendigen Gott dienen können. So, es scheint, dass der lebendige Gott erwartet, von uns gedient zu werden. Das ist, was dieses Vers zeigt. Du bist vielleicht nicht zu toten Werken berufen, aber du bist sicherlich zum Dienst berufen. In Titus 2,14 heißt es, dass Jesus Menschen sucht, die eifrig sind, Gutes zu tun. Jesus sagt in Matthäus 5,16, lasst euer Licht von den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werken sehen und euer Vater im Himmel verherrlichen. Schließlich berichtet die Bibel in ihrem letzten Kapitel die Worte Jesu. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie seine Werke sind. Offenbarung 22,12. Aus diesen Versen geht hervor, dass Gott sehr an deinen Werken interessiert ist. Er ruft dich dazu auf, so zu arbeiten, dass es ihm Ehre macht und er dich belohnen kann, wenn Jesus wiederkommt. Du fragst dich dann vielleicht, okay, so, wo das Thema Belohnung in das Thema Gnade passt. Nur wenige Christen denken jemals über die Lehre der Bibel über Belohnungen nach. Obwohl sie häufig erwähnt wird. Wir sehen es in Paulus, schreibt hier über dieses Thema in 1. Korinther 3 an. Er spricht darüber, wie unsere Werke durch Feuer geprüft werden und dass die Werke, die die Feuerprobe bestehen, eine Belohnung erhalten. Wie reagiert Paulus selbst auf diese Aussicht? Er sagt uns, dass wir aufgrund des bevorstehenden Gerichts aufhören sollten, einander oberflächlich zu beurteilen. 1. Korinther 4, 3. Er sagt seinen Leser, für mich ist es eine Kleinigkeit, dass ich von euch geprüft werde. Das war Paulus Aussicht. Er ist sich der Tatsache bewusst, dass der Herr kommt, der aus das Verborgenen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird, dann wird jedem von Gott Lob zuteil werden. 1. Korinther 4, 5. So eines Tages wird jeder von uns sehr gründliche Prüfung unterzogen werden. Dann werden die Dinge, die im Verborgenen liegen, ans Licht kommen. Die Absichten eines Herzens werden offensichtlich gemacht werden. Das bedeutet, Gott interessiert sich nicht nur dafür, dass ihr Gutes tut, sondern auch sehr genau dafür, aus welchen Beweggründen ihr dies tut. Das Feuer wird die Reinheit eurer Beweggründe prüfen. Von daher sollen wir uns von diesen toten Werken abwenden. Sie werden der Feuerprobe nicht standhalten. Gott möchte nicht nur, dass du ihm dienst, er möchte auch, dass du dies aus den richtigen Gründen tust. Daher wurde die Gemeinde in Ephesus vom Herrn Jesus herausgefordert, weil sie ihre erste Liebe, das ist was in Offenbarung steht, sie haben ihre erste Liebe verloren. Und sie waren nur aktiv. Er warnte sie vor der Schließung der Gemeinde und der Entfernung ihres Leuchters. Offenbarung 2:4-5. Jesus kann mit bloßer Äußerlichkeit und langweiliger Routine nichts anfangen. Das ist so die Botschaft. Die Gemeinde in Laodicea wurde wegen ihrer lauwarmen Haltung ebenfalls herausgefordert. Jesus hat gesagt, ich wünsche mir, dass ihr entweder kalt oder warm, oder kalt oder heiß, aber nicht lauwarm. Oder ich würde euch aussprechen. Wenn wir dem lebendigen Gott aufrichtig dienen, wird der Wille Gottes erfüllt. Wir sehen das in einem Beispiel von David. Gott sagte über David, ich habe David, den Sohn Isas, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen tun wird. Und am Ende seines Lebens, am Ende Davids Leben, erhielt David so ein schönes Zeugnis, dass er in seiner Generation dem Plan Gottes gedient hat. Man sieht das in Apostelgeschichte 13:36. David hatte keine Lust auf teute Werke oder langweilige Routine. Er war eifrig bemüht, Gottes Willen zu tun. Gottes Pläne würden durch ihn verwirklicht. Und das ist auch mein, als Pastor von dieser Gemeinde, das ist mein Sehnsucht oder das ist, was ich mich wünsche für diese Gemeinde, für unsere Gemeinde, für jeden von euch. Dass du herausfindest, die guten Werke, was vorher anhand Epheser 2:10, dass du diese guten Werke findest, damit du dann in den Werken auswenden könntest. Jesus sagte gegen Ende seines Wirkens, ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollbracht, das du mir aufgetragen hast. Wir verherrlichen Gott auf Erden, indem wir die Werke tun, die er uns aufgetragen hat, nicht mehr, nicht weniger. Und dazu ist es eine Beziehung zu Gott notwendig. Jesus sagte, was der Vater ihm sagte, und tat nur, was der Vater ihm zeigte. Wir sehen das in Johannes. Lass uns einen Lebensstil entwickeln, in dem wir versuchen, dem Herrn zu gefallen und zu erkennen, was er von uns erwartet, damit wir mit Glauben, Freude und Liebe die guten Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wenden soll. Epheser 2:10. Lassen wir das Blut Jesus gründlich in unser Gewissen reinigen. Wir sollen einfach dieses schuldgetriebenen Dienst ablehnen und diese gnadenvollen Gehorsam aufnehmen. So, ich habe hier diese zwei Fragen heute Morgen mitgebracht. Was wirst du diese Woche als Reaktion auf diese Botschaft tun? Du kannst den Herrn fragen, was ist ein totes Werk, das ich beenden muss? Und dann, was ist ein Werk des Glaubens, zu dem du mich aufrufst? Zweite, mit wem wirst du dies teilen? Denkst du einer Person, vielleicht einen Mitgläubigen, der von Schuldgefühlen belastet ist, die hören muss, dass sie von toten Werken befreit werden kann? Lass uns einfach nicht nur dieses Wort hören, sondern lass uns es umsetzen in unser tägliches Leben. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke für dein Wort. Danke, dass du uns von toten Werken freisetzen möchtest. Danke, dass du uns von Anfang an gute Werke vorbereitet hast, damit wir dies herausfinden können und in diesem Werken auswenden können. Ich bete, Herr, jetzt für dein Geist zu kommen. Komm, Heiliger Geist. Wir werden jetzt eine Zeit einfach auf dem Herrn zu warten, schauen, was der Geist Gottes unter uns tun möchte. So, komm, Heiliger Geist. Ich danke, Herr. Ich danke für deine Gegenwart. Ich danke für deine Salbung. Wenn du möchtest oder willst, du kannst die Arme öffnen oder die Hände ausstrecken, einfach als ob du ein Geschenk empfängst. Einfach als ein symbolisches Akt zu sagen, hey, Herr, ich möchte von dir empfangen. Come, Holy Spirit. Come, Heiliger Geist.